Wusstet ihr eigentlich, dass der Wahl-O-Mat zum Teil tatsächlich auch hier an der Uni in Düsseldorf entsteht? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme. Ich bin Lena Hayes, ich studiere hier an der Heinrich-Heine-Universität. Herr Marschall, vielleicht möchten Sie sich auch einmal kurz vorstellen.
Ja klar, mein Name ist Stefan Marschall, ich bin Professor für Politikwissenschaft an der HHU.
Wir sprechen heute über den Wahl-O-Mat bzw. über das Making-of vom Wahl-O-Mat. Die Bundestagswahl findet ja am 23. Februar statt und der Wahl-O-Mat dazu, der geht am 6. Februar online. Wir sind jetzt nur zwei Leute, die sich vorgestellt haben. Der Podcast heißt Drittstimme. Es ist heute eine besondere Folge. Die Drittstimme gehört nämlich heute zu unserem Gast. Möchtest du dich einmal auch vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Miriam Schkler. Ich studiere auch hier an der HU und ich studiere Medien- und Kulturwissenschaften im Master. Und ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein beim Drittstimme-Podcast.
Wir freuen uns auch. Wir sind gespannt auf die Folge. Das erste Mal heute mit Gast. Wir haben ja schon mal eine Folge zum Wahl-O-Mat gemacht. Ich glaube, das war die 14. Folge. Da ging es so ein bisschen mehr darum, was der Wahl-O-Mat überhaupt ist und wieso die Geschichte davon war. Heute wollen wir mal ein bisschen mehr darüber sprechen, wie der denn tatsächlich konkret entsteht und was wir damit zu tun haben. Eigentlich ist es ein Tool von der Bundeszentrale für politische Bildung beziehungsweise dann jeweils von den Landeszentralen. Aber es gibt eben einmal die Forschung zum Wahl-O-Mat und der Wahl-O-Mat muss natürlich auch irgendwie gemacht werden. Und da hat tatsächlich Stefan Marschall ganz viel mit zu tun. Vielleicht können Sie mal ganz kurz Ihre Rolle da beschreiben.
Also es ist so, dass wir schon seit geraumer Zeit hier an der HU Wahl-O-Mat-Forschung machen. Und ich persönlich bin schon seit 2003 mit dem Tool verbunden, mache seit 2003. Seit dem ersten Wahl-O-Mat für mich, das war Bayern damals in dem Jahr eine Landtagswahl, bin ich der wissenschaftliche Begleiter des Tools. Der erste Wahl-O-Mat war ja 2002. Und dann bin ich danach gefragt worden, ob ich Interesse hätte, die wissenschaftliche Begleitung zu übernehmen. Das mache ich also seit über 22 Jahren und habe insofern relativ viele Wahl-O-Mate auch schon kennenlernen dürfen. Also rund um die 70 Wahl-O-Mat-Versionen sind es, die ich mit betreut habe. Und es sind zwei Sachen, die wir im Rahmen dieser Betreuung und der wissenschaftlichen Begleitung machen. Das mache ich jetzt hier auch nicht alleine, sondern es macht ein Team, das hier am Lehrstuhl auch unterwegs ist. Es ist so, dass wir zum einen diesen Prozess der Thesenentwicklung begleiten, vorbereiten und auch dabei sind bei den entsprechenden Workshops, bei den Meetings. Und zum anderen machen wir Forschung zum Wahl-O-Mat. Also wir fragen uns ein bisschen, wie kann man den Wahl-O-Mat jetzt überhaupt einordnen wissenschaftlich. Welche Ergebnisse bringt es, wenn wir Menschen befragen? Also wer macht den Wahl-O-Mat und mit welcher Motivation, mit welchen Wirkungen? Das ist unser anderer Teil der Wahl-O-Mat-Forschung.
Genau, Sie leiten also schon lange eben diesen Bereich der Wahl-O-Mat-Forschung. Ich habe da als studentische Hilfskraft auch, ich glaube, 2 Jahre dran mitgearbeitet, hatte vor allem mit den Dossiers und dem Controlling ganz viel zu tun. Und jetzt haben wir eine Teilnehmerin vom Workshop dabei und du kannst uns dann auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber vielleicht erstmal so die Kurzfassung dazu, was der Wahl-O-Mat überhaupt ist. Wie gesagt, wir hatten Folge 14 schon mal eine Jubiläumsfolge dazu gemacht und uns da ausführlicher mit den Funktionen und eben den Zielen und so weiter beschäftigt. Der Wahl-O-Mat, das ist eine Voting Advice Application. Da gibt es viele von, auch in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und das Prinzip ist relativ einfach. Es gibt 38 Thesen. Die werden erst von den Parteien beantwortet und dann von den Nutzern. Also immer mit Stimme zu, Stimme nicht zu. Man kann auch sich neutral positionieren oder die These überspringen. Und im Endeffekt wird dann einfach geprüft, wie ist so die Übereinstimmung der eigenen Angaben mit denen der Parteien, dass man im Endeffekt natürlich keine Wahlempfehlung hat, aber so ein bisschen sieht, wie andere Parteien mit der eigenen Positionierung übereinstimmen. Da sind immer alle Parteien dabei, die zur Wahl zugelassen werden. Und Sie haben es jetzt gerade schon mal gesagt, also seit 2002 gibt es den. Das sind sehr viele Wahl-O-Mat-Versionen, die insgesamt mehr als 130 Millionen Mal genutzt wurden bei der letzten Bundestagswahl 2021 mit so einem Höchstwert von 21,3 Millionen Nutzungen. Also der Wahl-O-Mat ist tatsächlich so eins der erfolgreichsten Tools in dem Bereich, die es gibt. Wer den Wahl-O-Mat noch nicht kennt, dem sei die andere Folge empfohlen. Wir wollen nämlich jetzt so ein bisschen mehr darüber sprechen, wie der Wahl-O-Mat entsteht. Und gerade haben wir es schon gehört, eben die Heinrich-Heine-Universität bzw. die Valomat-Forschung ist so ein bisschen unterstützend dabei. Aber schwerpunktmäßig gibt es eben die Jugendredaktion, die ja die Thesen mit erstellt oder erstellt und im Endeffekt darüber entscheidet, was in den Valomat kommt. Und Miriam war da jetzt für den Bundestagswahl-Omat dabei. Kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, warum hast du da teilgenommen? Wie bist du da drauf gekommen? Wie war so der Prozess?
Ich habe halt einfach irgendwie einen Monat oder zwei vorher eine Nachricht davor zu bekommen von einer Freundin von mir. Sie selber hat tatsächlich ein Praktikum absolviert zu dem Zeitpunkt bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und sie hat mich auf das Programm aufmerksam gemacht. Hey, schau mal, hier ist so ein Valomat-Seminar, Workshop. Willst du nicht mal irgendwie dich bewerben? Und ich war so, ja, okay, ich mache das mal. Ich habe die Form ausgefüllt. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass man da so ein bisschen einfach in das Thema eingeführt wird, vielleicht ein bisschen in die Arbeitsweise von der BPB eingeführt wird. Aber ich habe eigentlich überhaupt nicht erwartet, dass man wirklich mit seiner eigenen Arbeit im Valomat mitgestaltet. Also da wurde auf jeden Fall sehr viel Fokus darauf gelegt, dass eben diese 20 bis 25 TeilnehmerInnen vom Workshop auch sehr, also zentral mitgestaltet haben. Und wie gesagt, ich studiere selber Medien- und Kulturwissenschaften. Da waren auch Leute, die Politik studiert haben, aber auch nicht nur Studierende, sondern es gab auch Leute, die sich in der Ausbildung befunden haben. Es gab auch Leute, die einen Ticken älter waren und schon beruflich, im Berufsleben unterwegs waren. Es gab auch SchülerInnen und Schüler, einige. Also es war wirklich ein relativ breites Spektrum an Leuten und auch an Meinungen natürlich dementsprechend. Und ja, wir wurden dann aufgeteilt in diese fünf Arbeitsgruppen. Es gab halt eine Gruppe zur arbeitssoziale Integration, dann gab es eine Gruppe zu Energieumwelt, dann gab es eine Gruppe zur Familie, Bildung, Kultur. Und eine Wirtschaftsgruppe gab es auch. Und die fünfte Gruppe, in der ich persönlich auch drin war, zusammen mit Herrn Marshall, der das eben als Experte beaufsichtigt hatte, war eben Inneres, Äußeres, EU. Das war natürlich auch sehr, sehr spannend mit sehr vielen kontroversen Themen. Und da haben wir sehr lange, sehr ausführliche Diskussionen zu den Thesen gehabt. Und ja, die Thesenentstehung, die war eigentlich so gut wie uns im Endeffekt überlassen. Aber natürlich damit das alles auf einem hohen politischen Niveau bleibt und damit wir auch unsere Gedanken und politisches Knowledge so ein bisschen, sag ich mal, professioneller einordnen und umschreiben können, waren auch die Expertinnen vor Ort, wo jede Gruppe eben ihre Ansprechperson und Begleitperson dann hatte, genau.
Vielleicht ergänze ich an der Stelle nochmal ganz kurz, was Miriam gesagt hat. Tatsächlich ist es so, dass wir so nochmal in diesem Workshop 13 oder 14 ExpertInnen hatten, die das noch begleitet haben. Also in den einzelnen Gruppen ist halt so, dass dann noch Expertise aus verschiedenen, ganz verschiedenen Bereichen dann eingeholt werden konnte. Aus diesen verschiedenen Politikfeldern kamen Expertinnen und Experten zusammen. Und vielleicht auch nochmal ein Punkt, was die HU dann in dem Zusammenhang vorher noch gemacht hat, das habe ich eben vielleicht noch ein bisschen unterbelichtet. Wir haben so Dossiers entwickelt. Wir haben auf der Grundlage der Parteiprogramme Zusammenfassungen gemacht der zentralen Punkte, die im Wahlkampf für beiden Parteien eine Rolle spielen und haben diese Unterlagen dann mit in diese Diskussion reingegeben, die dann ja sehr lebendig stattgefunden haben.
Bei den Workshops war ich noch nie. Deswegen finde ich das ganz spannend, was ja sowohl die Expertenperspektive, aber natürlich auch die Teilnehmendenperspektive da angeht. Ich habe eben viel mit diesen Dossiers gearbeitet. Das heißt, wir lesen dann vorher die Wahlprogramme und schreiben im Prinzip erstmal alles aus den Wahlprogrammen raus, wo man sagt, okay, das ist eine konkrete Forderung. Und auf Basis dieser Forderungen werden dann die Dossiers erstellt, um so ein bisschen zu gucken, was ist denn das, was Themen irgendwie für die Parteien sind. Einfach nur so Interesse halber, wie arbeitet ihr dann mit diesen Dossiers weiter? Weil, ja, wie kommt ihr auf eure Thesen dann im Endeffekt?
Also natürlich bietet das Dossier, die Dossiers, die wir dann zugeschickt bekommen haben, die bieten natürlich eine große Grundlage, damit wir unser Wissen und auch aktualisieren und auffrischen können an dem Punkt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass da darüber hinaus einfach auch viel von uns selber, von unserem eigenen Vorwissen weiterverarbeitet wurde. Natürlich waren die Leute, die sich grundsätzlich auch für diesen Workshop engagiert haben, auch Leute mit politischem Hintergrundwissen. Und daher kam auch vieles auch einfach quasi aus der gesellschaftlichen Mitte. Sachen, die uns selber brennend auf dem Herzen lagen, Sachen, wo wir selber gedacht haben, diese Meinung polarisiert oder diese Meinung kann eben, ich sehe das in meinem eigenen Umfeld, dass diese und diese Meinung oder dieses und dieses Thema eben Menschen sehr in unterschiedliche Spektren auf unterschiedliche Art und Weise beschäftigt oder beantworten lässt. Und da kam einfach dieser Mix zustande, sodass daraus eben im Endeffekt die Themen, die Thesen entstanden für den Wahl-O-Mat.
Ich will vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, ich meine, wenn wir so von Experten sprechen und dann von Erstwählenden, ich finde, also das ist so meine Erfahrung auch bei den Workshops, dass auch die Erstwählerinnen und Erstwähler auch ExpertInnen sind, in einer gewissen Art und Weise sogar teilweise auch besser Bescheid wissen als diejenigen, die dann als inhaltliche Experten kommen, denn sie sehen vielleicht eher die Diskussionen, die laufen, kriegen doch ein paar Sachen mehr mit, die man vielleicht, wenn man so in einem Thema drin ist, so betriebsblinderweise nicht mehr mitbekommt. Und das fand ich immer oder finde ich immer sehr toll, also eine tolle Diskussion. Und ist auch nicht so, dass wir das jetzt in irgendeiner Form zumindest versuchen, ich weiß nicht, wie Miriam das sieht, aber das zu dominieren, sondern wir versuchen wirklich auch so gleichberechtigt dann halt in diesen Runden dann zu diskutieren über die Themen, die anliegen und die Thesen, die man vielleicht den Parteien zuschicken sollte.
Ja, ich sehe das auf jeden Fall genauso. Also natürlich, so ganz alleine konnten wir das alles nicht quasi auf dieses Level bringen, dass das halt eben auch offiziell gemacht werden kann. Also da haben wir natürlich die Unterstützung und auch die Umrandung der ExpertInnen und deren Betreuung auch gebraucht für unsere Ideen und Gedanken. Und es war auch interessant, quasi, ich komme ja selber nicht aus den Politikwissenschaften, aber ich bin halt einfach informiert und engagiert politisch. Und es ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wenn man seine eigenen Gedanken und politischen Analysen dann mit jemandem abgleichen kann, der sich beruflich damit beschäftigt. Aber ich hatte in keinster Weise jemals das Gefühl gehabt, dass irgendwie unsere Meinung vielleicht irgendwo tiefer steht oder weniger wert ist, jetzt mal plump gesagt, im Vergleich zu dem, was die Expertinnen beim Wahl-O-Mat-Workshop beigetragen haben. Also es war super ausgeglichen, wir hatten sehr viel Redefreiraum, sehr viel Diskussionsfreiraum und das war auf jeden Fall ein sehr wechselseitiges Spiel.
Dazu auch eine Frage, die jetzt fast ja schon wieder einen Schritt zurückgeht. Du hattest dich dann auf den Workshop beworben und es haben sich gerade auch für den Wahl-O-Mat zur kommenden Wahl jetzt, ich glaube, sehr, sehr viele beworben.
Es waren, über 700 oder so hatten wir in der Mail die Info bekommen.
Ja, 780 Leute haben sich beworben, dann auf den Aufruf der Bundeszentrale, wer dann Interesse hat, an einem solchen Workshop teilzunehmen. Also schon massiv, innerhalb einer Woche, also ein riesiges Interesse gab es da, einen riesigen Andrang was in diese Wahl-O-Mat-Redaktion hinein.
Genau, also es ist auf jeden Fall das Interesse da und dann wird man irgendwie aus diesen über 700 Leuten ausgewählt. Du kannst ja jetzt nur von dir sprechen, aber hast du dich dann irgendwie auf den Workshop vorbereitet oder geht man halt einfach hin, weil man ist ja eben Experte für das, was man da vertreten soll und, weiß ich nicht, vorher noch ganz viel Zeitung gelesen?
Ja, ungefähr so. Also ich hatte einfach schon, mir war klar, dass ich nicht alles abdecken kann, dass ich nicht in allem Expertin sein kann. Wir hatten ja auch noch vorher so ein Online-Seminar gehabt, wo wir schon mal in den Themen eingeteilt wurden. Also bevor wir überhaupt in Bonn angekommen waren, also das Seminar hat übrigens alles in Bonn stattgefunden, auch im echten Leben, also nicht online. Es war auch das hat natürlich auch sehr dazu zur Diskussionskultur beigetragen. Es war natürlich, wenn wir uns gegenüber am Tisch sitzen, dann fühlt sich das natürlich alles ganz anders an, als wenn man online in einem Seminar sitzt. Aber ich wusste schon vorher, wie gesagt, dass ich in der Fokusgruppe war. Es war eben Äußeres, Inneres. Und ich wusste einfach so, ich habe die und die Themen, von denen ich Bescheid weiß. Und ich lese da einfach nochmal die Fakten durch, damit ich auch mich fokussiert ein bisschen vorbereiten kann auf das, was ich beitragen möchte. Und ich glaube, viele hatten das auch ähnlich gemacht. Also ist klar, dass wir nicht alles abdecken können, aber eben das, was wir mitbringen möchten, da habe ich mich einfach noch mal ein bisschen mit Fakten aufgerüstet, bevor ich in Bonn angekommen bin.
Ja, ich glaube, so hätte ich das Ganze wahrscheinlich dann auch erwartet. Vielleicht so eine doofe Abschlussfrage zu dem Thema, aber gab es irgendwie was für dich entweder besonders interessant dann war oder vielleicht was irgendwie dann doch schwer gefallen ist, weil es eben was ist, was man jetzt nicht jeden Tag macht? Oder genau, gibt es irgendwie was eine Erfahrung, die für dich da besonders aus dem Workshop heraussticht?
Ja, die journalistische Konfliktfrage. Ja, also, ja, natürlich. Also schwierig war, weil war unter anderem, dass wir natürlich in unserem Themengebiet auch das Thema Russland und Ukraine hatten. Und unter anderem auch natürlich den Hamas-Israel-Konflikt. Und wir hatten halt nur einen Tag, an dem wir so wirklich den ganzen Tag in den Thesen gearbeitet haben. Und da war es so schwierig, dann irgendwann einen Cut zu setzen, weil man über diese beiden Themen, auch Thema EU oder Dexit-Austritt, das ist ja auch etwas, was aktuell medienpräsent ist, oder war zu einem gewissen Zeitpunkt. Und über diese Themen, also fällt ein bisschen schwer, da an der Aufgabe zu bleiben und nicht komplett in der Diskussion zu verfallen, die dann immer persönlicher wird, weil das sind Themen, die super brennen, die wo jeder eine Meinung zu hat, besonders wenn man in so einer ExpertInnen-Gruppe gelandet ist. Und da mussten wir halt wirklich auch manchmal einen krassen Cut setzen, weil wir schon sowieso irgendwie 20 Minuten schon zum Abendessen zu spät waren. Also da hätten wir, glaube ich, noch bis 3 Uhr mit Herrn Marshall und auch mit Daniel diskutieren können. Das war ja. Aber nichtsdestotrotz waren diese Diskussionen extrem respektvoll, extrem zivilisiert. Wir haben super Themen ausgearbeitet, meiner Meinung nach. Und ich bin sehr gespannt auf in Berlin die Pressekonferenz, die am 5. Februar, nee, am 6. Februar stattfinden wird. Und wo wir dann quasi nochmal offiziell sehen, wie der Valomat jetzt konkret aussieht und was jetzt reingenommen wurde, was nicht reingenommen wurde und wie unsere Arbeit im Endeffekt finalisiert wurde.
Das ist jetzt die perfekte Überleitung. Man merkt den journalistischen Hintergrund. Wir haben über den Thesenworkshop, den sogenannten Thesenworkshop gesprochen. Fand jetzt eben schon statt zur Bundestagswahl. Und das ist eben dann der große Workshop, wo 80 Thesen am Ende bei rauskommen sollen oder ungefähr 80 Thesen. Die müssen im Nachgang aber runtergebrochen werden auf die 38 Thesen, die es dann tatsächlich in den Valomat schaffen. Wie geht es jetzt nach dem Thesenworkshop oder wie ging es nach dem Thesenworkshop weiter?
Der Thesenworkshop, der fand ja am letzten Wochenende vor der Weihnachtspause statt. Das war ja der einzige Termin, den wir noch gefunden haben, um das zu machen, weil die Pläne mussten ja kurzfristig umgestellt werden. Es war ja schon alles für Sommer geplant diesen Jahres, aber als dann die Entscheidung fiel, dass die Ampel nicht weitermachen würde und Neuwahlen im Raum standen, dann musste umdisponiert werden. Also wir haben uns dann ja in Bonn getroffen, Miriam hat es schon erwähnt. Und da war übrigens nur, damit der Name noch kontextualisiert wird, der Daniel, der eben angesprochen wurde, das ist noch jemand hier aus dem Team in Düsseldorf, Daniel Hagemann, der auch mit dabei war bei dem Workshop. Und wir haben uns dann ja getroffen, am Ende standen 80 Thesen. Das haben wir dann auch mit Voting gemacht und Ähnliches, wo übrigens auch die junge Redaktion die gleiche Stimmgewicht hat wie alle Expertinnen und Experten, also wird auch nicht unterschieden. Und diese 80 Thesen sind dann nochmal leicht gecheckt worden, teilweise ein bisschen sprachlich bearbeitet und sind dann am 2. Januar an die Parteien gegangen, an die Parteien, die damals ja so in der Rede waren, dass sie dann tatsächlich auch bei der Bundestagswahl antreten werden, zugelassen werden. Und die Parteien haben dann geantwortet auf die Thesen und diese Antworten sind teilweise versehen worden von den Parteien oder eigentlich fast durchweg mit Begründungen. Also das heißt, die Parteien haben die Möglichkeit, eine Position zu machen, also abzugeben zu einem Statement, zu einer Forderung. Und dann haben sie aber auch die Option, noch eine Begründung zu formulieren, also zu erklären, warum sie zu dieser Position gekommen sind und diese zu rechtfertigen. Und was wir dann in Düsseldorf gemacht haben, das ist das Controlling, so nennen wir das hier. Wir haben uns angeschaut, ob die Positionen, die die Parteien gemacht haben, auch übereinstimmen mit den Begründungen, die sie eingereicht haben. Und wenn es dann da einen Widerspruch gab, also eine Partei hat sich zum Beispiel mit Ja, also mit Stimme zu positioniert, hat aber gleichzeitig gesagt, na, eigentlich sind wir dagegen. Wenn solche Widersprüche da sind, dann haben wir das jetzt signalisiert. Das ist dann zum Teil auch weitergeleitet worden nochmal an die Parteien. Und die Parteien hatten jetzt die Möglichkeit, ihre Position nochmal zu überarbeiten. Also das ist etwas, was hier auch in Düsseldorf läuft, also wo auch die HAU beteiligt wird, ist, also diese Controlling-Arbeit, die von ganz vielen Menschen hier gemacht wird. Und Lena Hayes war ja auch schon involviert da drin. Und das läuft hier auch mit Vier-Augen-Prinzip und alles sehr aufwendig. Und jetzt liegt halt alles vor. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Parteiantworten zu sehen und wir sehen auch, ja, wie sie begründet haben, ob das alles passt. Und der nächste Schritt ist dann der Auswahlworkshop. Also dann muss aus diesen 80 Thesen dann die finale Liste erstellt werden. Die 38 Thesen für den Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl ausgewählt werden. Da stehen wir kurz bevor.
Ja, das
Und
findet morgen statt, richtig?
das findet richtig morgen statt, also am 30. ersten. Wir zeichnen heute am 29. auf. Also morgen ist der Auswahlworkshop. Und da werden wir uns einfach nochmal anschauen, wie haben die Parteien geantwortet. Da werden wir auch statistische Kennwerte nochmal uns anschauen. Also welche Thesen, welche Kombination von Thesen können wir nehmen, die geeignet ist, um ja die Parteien voneinander zu unterscheiden. Und all das findet dann an einem Eintages-Workshop statt, der ist diesmal online. Und am Ende steht dann die Liste von 38 Thesen.
Genau, also nochmal die Kurzzusammenfassung. Nach dem Thesenworkshop werden die Thesen an die Parteien gegeben. Thesenworkshop war diesmal dann vor Weihnachten. Dann kommt das Controlling. Das ist immer der Ausnahmezustand bei uns. Wenn wir, in dem Fall waren es jetzt, glaube ich, nur 1,5 Wochen, von ganz, ganz, ganz vielen Parteien jeweils 80 Begründungen lesen und kontrollieren müssen. Da können wir eben dann so Sachen anmerken, wo wir das Gefühl haben, vielleicht haben Parteien die These falsch verstanden. Wenn das bei mehreren passiert, sind das vielleicht auch Punkte, wo man die These nochmal überdenken muss und haben dann eben auch die Möglichkeit, ja, so ein bisschen Fakten, Informationen dafür zu liefern. Was sind denn jetzt vielleicht gute Thesen, um ursprünglichen 80 auf die finalen 38 Wahl-O-Mat-Thesen dann zu reduzieren? Genau, Auswahlworkshop ist jetzt tatsächlich morgen. Das ist jetzt nur ein Tag. Sind da alle dann dabei, die auch beim Thesenworkshop dabei waren und alle in einem riesigen Meeting oder?
Genau, also alle sind eingeladen teilzunehmen. Also kann natürlich sein, dass irgendjemand nicht kann, weil es ja so viele sind, aber nein, nein, also sind alle eingeladen. Es ist so, dass auch die ExpertInnen wieder eingeladen werden, daran teilzunehmen. Und wir machen das dann relativ ja, mit so einem gut organisierten Prozess, würde ich mal sagen. Da geht es auch darum, dass man wieder Punkte vergeben kann, dass man Votings hat und so dann auch zur Entscheidung kommt, welche Thesen am Ende drin sind. Und ja, man muss sich auch Thesen anschauen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, warum auch immer, weil alle Parteien vielleicht einheitlich abgestimmt haben. Und gut, letzten Endes ist es dann so, dass man auf dieser Grundlage, auf statistischen Zahlen, aber auch auf der Grundlage von redaktionellen Entscheidungen sagt, das und das sind die Thesen, die wir vielleicht reinnehmen sollten. Und wie gesagt, es passiert dann auch mit Abstimmungen. Das kann man ja genauso auch online machen, wie man das offline machen kann. Und ja, das ist der Prozess, der dann morgen stattfinden
Du
wird.
bist morgen dann auch dabei, oder?
Ich bin morgen auch dabei, aber leider nicht bis zum Ende, weil ich dazwischen noch mehrere Termine habe, die ich leider nicht verschieben konnte. Aber um 10 Uhr morgens bin ich auf jeden Fall dabei und dann schaue ich rein und dann lasse ich mir vom Rest auf jeden Fall von meinen Kolleginnen und Kollegen vom Wahl-O-Mat-Workshop berichten.
Am Ende muss man sich dann irgendwie auf diese 38 Thesen einigen. Bis jetzt hat das immer geklappt, weil Sie der Einzige sind, der bis jetzt von uns bei so einem Auswahlworkshop und zwar nicht nur bei einem dabei war. Können Sie einfach mal kurz erzählen, ist das schwierig oder wo gibt es da vielleicht dann schon mal so die richtig großen Diskussionen und irgendwie klappt es ja am Ende?
Ja, also es ist nicht ganz leicht, weil man sich ja darüber verständigen muss, also was am Ende dann die Thesen sind, die drin sind. Und wir haben uns ja ganz intensiv mit 80 Thesen schon beschäftigt. Und sich dann zu verabschieden von bestimmten Thesen, ist allein schon deswegen mental manchmal eine Herausforderung, weil man ja so viel Zeit reingesteckt hat. Und das lässt sich aber halt auch nicht anders organisieren. Ich denke, dass so ein paar Punkte auch immer so Punkte sind, über die man dann diskutiert. Und man muss ja auch schauen, dass man bestimmte Themen auch repräsentiert. Das müssen ja auch zu den wichtigsten Themen der Wahl und überhaupt zu wichtigen Politikgebieten bestimmte Themen auch vertreten sein. Und da muss man schauen, welche Thesen passen da rein, welche nimmt man dann, welche nimmt man nicht. Und ja, das ist nicht so ganz leicht. Es ist ein redaktioneller Prozess, unterstützt von statistischen Kennzahlen, die einem helfen zu verstehen, welche Thesen eine gute Qualität haben, welche Kombination von Thesen hilfreich wären. Und es geht ja auch darum, dass man die Parteien unterscheidet voneinander. All das muss man berücksichtigen. Und das ist so eine Mischung aus statistischen Fragen und Aspekten. Und auf der anderen Seite ist halt entscheidend, dass man auch redaktionelle Kriterien mit anlegt. Also was sind Themen, die sollten auf jeden Fall vertreten sein und welche nicht?
Genau, das Wichtige ist eben ja nicht nur Themen möglichst breit abzudecken, sondern tatsächlich eben auch zwischen den Parteien irgendwie differenzieren zu können.
Ja, man
Ja.
könnte, ja, vielleicht noch zu ergänzen, man könnte es natürlich jetzt auch ein bisschen KI-gesteuert machen oder mit dem Algorithmus, dann bräuchte man gar keine Redaktion dabei. Aber die Idee ist ja tatsächlich, dass eine Redaktion von Menschen nochmal darüber sich Gedanken macht und darüber spricht, welche Thesen relevant sind und wie man damit umgehen sollte. Und deswegen ist es ein Tool, was ja auch sehr viel Beteiligung hat und nicht nur ein reines Wissenschaftstool ist, was man irgendwie mit einer KI, mit KI oder mit einem Algorithmus einfach so erstellt, sondern da steckt auch viel Diskussion dahinter, viel Diskurs. Und das werden wir morgen auch wieder haben.
Der Wahl-o-mat ist ja, glaube ich, auch die einzige VAA, wo es so eine Jugendredaktion gibt. Also sonst machen das ja meist Experten. Aber vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, was du so mitnimmst von dem Ganzen.
Ja, ich hatte auch den, nochmal zu dem Thema, ich hatte auch den Professor Marshall da gefragt, also wieso sind wir denn eigentlich hier? Also wieso, wofür, wird jetzt die Zeit und das Geld für uns hier alle ausgegeben? Das habe ich mich am Anfang vom Workshop gefragt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich meine, der Wahl-o-mat ist ein Tool für die für die Bürgermitte und er kommt aus der Bürgermitte quasi. Und klar, wie gesagt, man kann es auch mit der KI machen, aber diese echten Erfahrungen, die jeder mitbringt, aufgrund seines oder ihres Umfeldes, wo, was für Menschen wichtig ist, was Menschen am Herzen liegt, wo Themen sind, wo Menschen darüber entscheiden, wen sie wählen, das kann man, glaube ich, nicht reproduzieren. Da braucht man eben diesen menschlichen Kontakt. Und dann habe ich auch im Laufe des Wahl-o-mats sehr gemerkt, wie sehr diese Vielschichtigkeit von Hintergründen und Altersgruppen und beruflichen Stufen und Etappen da, was da für eine Fülle an Diskurs einfach mitbringt und wie relevant es auch für die Thesenerstellung ist.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versteht, dass dieses Tool ja nicht nur, das haben wir ja schon gesagt, ein Informationstool ist, sondern einfach auch ein Beteiligungstool. Also dass auch das schon Teil der Wirkung ist, dass sich Menschen zusammensetzen, mal am Wochenende sich über Politik Gedanken machen. Und wenn man sich überlegt, es gab bisher um die 70 Wahl-o-mat-Versionen, jedes Mal haben so circa 20 Menschen teilgenommen, junge Menschen, dann sind das ja so um die 1400 Menschen, die ja überhaupt schon mal an Wahl-o-mat teilgenommen haben. Und das sind ja auch irgendwie Wirkungen, die man dann verzeichnen kann, dass man sich mit Politik auseinandergesetzt hat, dass man sich mit anderen Meinungen vielleicht auch konfrontiert gesehen hat und darüber gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen.
Denke auch. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt für mich, um da mal so ein bisschen reinzugrätschen. Wir haben am Rande, glaube ich, immer mal wieder die Wahl-o-mat-Forschung erwähnt. Und Sie haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, was der Wahl-o-mat eben noch alles macht, außer jetzt rein zu informieren vielleicht. Was wir auch immer machen und oder fast immer und was der ein oder andere vielleicht auch schon mal gesehen hat, wenn ihr selber den Wahl-o-mat spielt, kann es sein, dass wenn ihr fertig seid, am Ende so ein Fenster aufploppt und da werdet ihr eingeladen, bei der Anschlussbefragung mitzumachen. Das ist eine Umfrage, die wird beauftragt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Ergebnisse werden da im Nachhinein auch online veröffentlicht, also kann sich jeder angucken und da wird dann eben sowas abgefragt. Ja, im Prinzip geht es darum, wer nutzt denn den Wahl-o-mat und warum hat er praktisch die Erwartungen erfüllt, warum machen die Leute das? Und das sind so ein paar interessante Fragen in dem Bereich. Und die Anschlussbefragung wird eben auch von uns hier an der Uni gemanagt, sage ich mal. Also wir gucken, dass die Fragebögen passen und alles. Aber darüber hinaus gibt es ja noch mehr Forschung, die hier von uns, aber auch von anderen Leuten zum Wahl-o-mat betrieben wird. Ich glaube, ja, vielleicht können Sie da am besten ein bisschen was zu erzählen.
Ja, also es gibt nicht nur Forschung bei uns in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Deswegen haben wir auch ein internationales Network gegründet, das sich mit Tools wie dem Wahl-o-mat auseinandersetzt und die nennen wir dann International Voting Advice Applications. Und wenn man in diesem Netzwerk unterwegs ist, dann sieht man, was man alles mit den Daten machen kann, die es dort gibt. Zum Beispiel kann man auch sich die Positionen von Parteien nochmal vor Augen führen. Die Parteien geben ja quasi hier Antworten auf bestimmte Themen. Also sie positionieren sich selbst und dann kann man mit diesen Daten, mit diesen Parteipositionen auch den politischen Raum nochmal gestalten oder kann man nochmal sehen, wo sind die Parteien, wie weit sind die Parteien voneinander entfernt. Also gar nicht mehr mit Blick auf die Nutzerinnen und Nutzer, sondern einfach nur auf die Parteien. Also die Positionierung, da haben wir auch schon in diese Richtung gearbeitet. Wir beschäftigen uns aber auch mit anderen Aspekten rund um Voting Advice Applications. Natürlich, welche Effekte hat das auf die Nutzerinnen und Nutzer? Das ist klar, das machen wir immer, das ist ein ganz wichtiger Teil. Aber es gibt auch andere Aspekte, die da noch mit reinspielen. Wie kann das Design Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie geantwortet wird? Also gibt es da so einen Effekt? Was wissen wir so methodologisch, so methodisch über das Tool? Was gibt es da für Befunde international und darüber hinaus. Also da kann man ganz viel machen mit diesen Daten. Das ist schon ganz faszinierend. Wir haben dann auch freundlicherweise von der Fritz-Thyssen-Stiftung regelmäßig auch Unterstützung bekommen, dass wir nochmal eigene andere Befragungen machen. Die Anschlussbefragungen sind ja schon relevant und interessant, aber da nehmen natürlich jetzt auch nicht alle teil oder es ist auch nicht repräsentativ letzten Endes. Oder nicht ganz repräsentativ. Deswegen ist es wichtig, dann nochmal andere Daten heranzuziehen, um diese abzugleichen, dann auch die Anschlussbefragungsdaten. Das machen wir mit Hilfe von eigenen Befragungen, die wir machen, die dann, wie gesagt, von der Fritz-Thyssen-Stiftung mit unterstützt, finanziert worden sind. Also da gibt es so einen ganzen Kosmos an VA-Research oder Valomat-Forschungsaspekten.
Darf ich da noch mal eine Frage zwischenstellen? Ich als Teilnehmerin des Valomats habe ja nicht so diesen Datenzugriff, den das Institut natürlich darauf hat. Aber was mich interessieren würde, was waren denn in jüngster Zeit so die spannendsten Entwicklungen, die Sie aus diesen Daten erheben konnten? Also gab es da vielleicht irgendeine Partei oder Nutzergruppe, die sich da so weit von ihrem Ursprungspunkt entwickelt hat, das, was sie irgendwie vielleicht gar nicht erwartet hätten, wenn sie sich diese Datensätze nicht angeschaut hätten.
Ja, also erstmal muss man sagen, wir dürfen ja nicht alle Daten
Ja, okay.
auswerten, die da sind. Also was nicht gemacht werden kann, ist, dass wir uns die Logfiles anschauen, also wie jetzt Menschen abgestimmt haben, wie oft welche Partei oben stand im Ergebnis. Das sind Sachen, die haben wir nicht vorliegen, also die kennen wir nicht. Und die Logfiles werden auch aus datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet nach der Nutzung des Valomats. Also das ist etwas, was wir halt nicht sehen können, aber was wir schon sehen können, auch durch die Anschlussbefragung beispielsweise, sind einige Entwicklungen. Wenn wir machen das ja schon über einen riesen langen Zeitraum und dann sieht man so diese Zeittrends doch relativ deutlich. Zum Beispiel, dass die Nutzerschaft des Valomats insgesamt auch älter geworden ist. Also zu Beginn waren so 50% der Nutzenden unter 30 Jahren. Und das sind jetzt nur 20 bis 10%, je nachdem, über welche Wahl wir sprechen. Hängt damit zusammen, dass der Valomat mittlerweile auch in anderen Altersgruppen sehr stark vertreten ist. Also sich auch anders in andere Gruppen hineinbewegt hat und deswegen die Nutzerschaft nicht mehr nur junge Menschen sind. Das ist etwas, was ich spannend fand über die Zeit hinweg und wo wir auch insgesamt neue Trends sehen. Was wir auch sehen ist, dass es mittlerweile so eine richtige Gruppe von Valomat-Freaks gibt, wenn ich es nicht sage. Die nutzen jeden Valomat, wo auch immer er ist und wann auch immer er online geht, in welchem Land, auch Bundesland, auch immer. Okay, da bist du auch in zahlreicher Gesellschaft, weil das auch mittlerweile viele machen. Also wirklich so eine richtige Valomat-Community. Und das ist auch super spannend. Also von daher gibt es da so ein paar Entwicklungen, die vielleicht zu Beginn, als der Valomat jetzt vor 23 Jahren dann gestartet ist, gar nicht so absehbar war. Und das ist schon faszinierend, wenn man das über die ganze Zeit hinweg dann mal betrachtet, wie dieses Tool so prominent geworden ist, dass es eigentlich jetzt selbstverständlich geworden ist, vor Wahlen zu nutzen.
Wir haben also eine ganze Community, die Valomat nutzt, selbst wenn sie bei der Wahl gar nicht wählen gehen, weil das Ganze natürlich auch einfach interessant ist. Also einmal, um so ein bisschen zu erfahren, was ist denn vielleicht in anderen Bundesländern los, was sind da die Themen. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer schön finde in der Anschlussbefragung. Der Valomat macht auch Spaß. Wer also selber mal Lust hat, Valomat auszuprobieren, falls es noch nicht passiert ist. Also man kann auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, kann man alle Valomate, die es bis jetzt gab, im Archiv immer noch spielen. Da könnt ihr auch den von irgendeiner Wahl aus 2005 zum Beispiel machen und die alle einmal durchgehen. Und natürlich gibt es dann den Valomat jetzt zur Bundestagswahl. Der ist ab dem 6. Februar online, wahrscheinlich so ab mittags ungefähr. Und das wird dann der neueste Valomat sein.
Nur ganz kurz noch von meiner Seite. Also, das ist ein spannendes Projekt, ein super spannendes Projekt. Und ich bin mir sicher, dass wir diesmal auch eine ganz große Nachfrage haben werden nach dem Tool. Denn wir sehen, dass wir in Zeiten der Unsicherheit leben. Viele suchen nach Orientierung. Und ich glaube, dass der Valomat da schon helfen kann. Der Valomat, das kann man gar nicht oft genug sagen, ist natürlich keine Wahlempfehlung, sondern gibt so einen Einblick in bestimmte Positionen, Themen der Wahl. Er ist das sage ich immer wieder und das sage ich jetzt hier gerne auch nochmal, ein Einstieg in die Auseinandersetzung mit Politik, aber nicht der Ausstieg. Danach muss man sich natürlich auch weiter dranbleiben, weiter beschäftigen, damit das machen auch viele. Und in dem Sinne ist das Tool, glaube ich, sehr hilfreich für eine Wahl.
Ja, und auch zum Abschluss muss ich als Medienwissenschaftlerin auch nochmal sagen, wir sehen einfach, wie Spielkonzepte, wie erfolgreich Spielkonzepte sind. Wir sehen, wie Online-Shops sich spielerisch zunehmend weiterentwickeln und designt werden, umgestaltet werden. Wir sehen, dass das Prinzip des Videospiels einfach sehr immer medienpräsenter wird, auch in Sachen, die ursprünglich gar nicht als Spiel gedacht sind. Und deswegen sehe ich auch in dem Zusammenhang auch auf jeden Fall die Popularisierung des Valomats, weil irgendwie Online-Spiele sind einfach das Tool, um sowohl jung als auch alt zu erreichen. Und das Tool ist auf jeden Fall toll, es macht Spaß. Und ich bedanke mich auch nochmal, dass ich hier sein durfte. Und viel Spaß euch auf jeden Fall beim Valomat spielen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wer jetzt mehr dazu hören möchte, wie der funktioniert, was die Geschichte ist, was so Vorteile sind und Herausforderungen natürlich auch, kann sich, wie gesagt, die Folge 14 von Drittstimme anhören. Die heißt auch einfach der Valomat. Da gibt es dann nochmal mehr Infos dazu. Was wir auch haben, ist eine Seite auf der Seite unseres Instituts. Am besten sucht man einfach nach WOM-Forschung bei Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine. Dann findet man die Seite am besten. Ich guck mal, dass ich den Link und so auch in die Folgenbeschreibung packe. Und auf Instagram sind wir auch, ich glaube jetzt auch schon seit einem Jahr, anderthalb Jahren oder so. Da gibt es auch immer mal wieder was Spannendes. Feedback, Themenvorschläge und alles andere könnt ihr gerne an die E-Mail-Adresse politik2@hhu.de schicken. Da freuen wir uns immer drüber und dann würde ich mich verabschieden. Danke nochmal.
Vielen Dank.
Ja, auch danke meinerseits.